ja, die Menschen sind weniger Mitglieder, aber sie erwarten immer noch etwas von Kirche. Und es heißt, diese Rolle anzunehmen.
Das sagt Beate Gillis, die Generalsekretärin der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, in der neuesten Ausgabe von Alpha und Omega – Mehr als du glaubst. Mein Name ist Christian Thorey. Und was die Menschen von einer kleiner werdenden Kirche erwarten können, gerade auch in Bezug auf mehr Gleichberechtigung für Frauen und Männer, darüber habe ich mit Beate Gillis gesprochen. Als Generalsekretärin der Bischofskonferenz arbeitet sie seit 2021 in der ranghöchsten Funktion, die eine Frau in der katholischen Kirche in Deutschland aktuell erreichen kann. Und sie bekleidet damit eine Funktion, die jahrzehntelang vor ihr nur Priester innehatten. Im Alpha und Omega Studio erzählt sie von ihrer Arbeit, spricht über die Rolle der Frau in der katholischen Kirche und von ihrer Tätigkeit beim synodalen Weg, dem Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland. Zu sehen gibt's unseren Talk natürlich auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören.
Herzlich willkommen, Frau Gillis. Sie arbeiten damit oder haben damit die ranghöchste Funktion erreicht, die eine Frau in Deutschland in der katholischen Kirche erreichen kann. Wie fühlt sich das an?
Als die Frage kam, ob dieses Amt für mich in Frage kommt, stand für mich eher im Vordergrund, dass die katholische Kirche in Deutschland in einer wirklich spannenden Situation ist, dass herausfordernde Zeiten vor uns stehen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, will ich dabei noch mal auf eine andere Weise, als ich das bisher gemacht habe, mitwirken? Und das ist jetzt ja keine Frage von gut fühlen oder so. Das ist eine Sache, da habe ich Ja zugesagt. Und das ist eigentlich auch das Primäre, dass ich da an der Stelle jetzt sage, es ist gut, dass ich an dieser Stelle mitwirken kann.
Und nach 3,5 Jahren sagen Sie auch immer noch, es ist immer noch gut.
Es wird immer besser.
Aha, gut. Bitte erklären Sie uns doch zu Anfang nochmal diese Funktion Generalsekretärin. Hat das irgendwas mit Militär zu tun, von wegen General? Hat es was mit Sekretärin, dass Sie da die Briefe schreiben für die Bischöfe? Oder was ist eine Generalsekretärin?
Erstmal geht es darum, die Arbeit der Bischofskonferenz zu organisieren. Die Bischöfe sind erstmal Bischöfe ihrer Diözesen, Erzdiözesen, und das ist ihre primäre Aufgabe. Und dann kommen sie zusammen als Bischofskonferenz und das will einfach organisiert sein. Und das hat eine große Spannbreite an Themen und das ist ganz viel wirklich strukturieren und Sitzungen organisieren und gucken, Tagesordnungen und vor allen Dingen Protokolle ordentlich verfassen, damit das auch alles gut im Fluss bleiben kann. Das ist sicherlich der Anteil von wirklich Sekretariat. Es geht aber natürlich auch darum, manchmal zu schauen, und wie kann es weitergehen? Und das ist etwas, wo es vielleicht ein bisschen mehr Gestaltung auch ist und auch Dinge ein bisschen vordenken. Und das mache ich natürlich nicht alleine als Generalsekretärin, sondern es gibt im Sekretariat eine wirklich große Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es sind insgesamt rund 200 Personen, die im ganzen Gesamten der Bischofskonferenz tätig sind. Und mit dieser Mannschaft zusammen gilt es, das zu gestalten. Und das ist mal ein bisschen mehr Sekretärin und mal ein bisschen mehr Generalin.
Bevor Sie diesen Posten übernommen haben im Jahr 2021, da gab es nur Generalsekretäre der Bischofskonferenz. Die waren Männer und Priester. Einer von denen ist später sogar Bischof geworden. Bischof werden, das kann Ihnen nicht passieren als Frau. Aber wie sehen Sie sich in dieser Reihe von Vorgängern?
Ehrlich gesagt sehe ich gar nicht so die Reihe von mehreren Vorgängern. Sehr prägend war natürlich Pater Langendörfer, und das ist ein wichtiger Gesprächspartner auch heute noch für mich, der das einfach über 20 Jahre gemacht hat und von daher wirklich so diese Aufstellung, wie heute die Bischofskonferenz arbeitet, natürlich maßgeblich gestaltet hat. Diese Frage, das erstaunt mich immer wieder, dass immer noch mal die Frage ist, Priester, Laie, Frau, dass es sehr stark thematisiert wird von außen. Für mich im Alltag spielt das eigentlich gar keine so große Rolle. Diese Frage jetzt auch mit, was heißt das? Ich merke, dass es auch total entspannend ist als Frau, weil im Miteinander mit den Generalsekretären in der europäischen Ebene, die Priester sind, merke ich, das ist manchmal auch stressig, weil die immer in der Frage stehen, werden sie Bischöfe? Gibt es da noch mal so einen Karriereschritt? Da bin ich total fein raus, weil das nicht in Frage kommt. Also es ist so ein bisschen gar nicht die Frage, es ist anders als Frau, es ist gar nicht die Frage, ist es leichter oder schwerer, sondern man muss die Rolle, die einfach jetzt da ist, gestalten, und das habe ich für mich gut angenommen.
Gibt es denn bei anderen Bischofskonferenzen weltweit auch Laien oder Frauen?
Ich bin bei weitem nicht die erste Frau, sondern ich glaube, die erste war mal in der südafrikanischen Bischofskonferenz. In der nordischen Bischofskonferenz ist schon länger auch eine Deutsche, Miriam Kaschner, ursprünglich Deutsche, inzwischen hat sie beide Staatsangehörigkeiten, auch die dänische Ordensschwester. Und in der Schweiz war auch ein Laie schon länger Generalsekretär. Also das ist für Deutschland neu gewesen, weltweit nicht ganz neu.
Nicht ganz so neu. Kann man sich für so einen Posten eigentlich bewerben?
In Deutschland konnte man sich an dieser Stelle, war es offen ausgeschrieben.
Stellenanzeige
in der Zeitung. War eine Stellenanzeige und es war ein begleitetes Bewerbungsverfahren auch über eine externe Organisation. Also wirklich ein ganz klassisches Verfahren. Das ist ansonsten sicherlich eher untypisch für eine solche Position. Aber es war eine bewusste Entscheidung der Bischöfe, die an der Stelle gesagt haben, wir wollen ein Zeichen setzen, wir wollen da etwas verändern. Das war eine bewusste Entscheidung der
Bischöfe. Das heißt, es war zum ersten Mal, dass es so ausgeschrieben wurde.
Genau. Mhm. Weil das andere lag auch ja über 20 Jahre zurück. Also da weiß man noch, da war auch eine andere Welt.
Mhm. Und dann haben Sie sich drauf beworben?
Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich darauf beworben habe. Aber letztendlich war dann die Frage, käme es in Frage? Und dann habe ich mir das wirklich noch mal gut überlegt. Und ich war immer in der Situation, dass ich gesagt habe, ich möchte diese katholische Kirche innen mitgestalten. Und dann war diese Frage und dann habe ich gesagt, okay, wenn diese Position gerade frei ist, dann muss ich mich auch zur Verfügung stellen und bin in das Verfahren gegangen.
Also Motto eher auftreten statt austreten?
Ganz klar.
Ganz klar. Sie sind dann 2021 gewählt worden nach diesem Bewerbungsverfahren. Wir sehen Sie ja auch mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing aus Limburg. Den kannten Sie schon von Ihrer vorherigen Tätigkeit. Das war sicher doch ein bisschen ein Vorteil, oder?
Das war sicherlich ein Vorteil, weil ich wusste, wie er auch Kirche denkt und auch weiterentwickeln möchte. Ansonsten war aber für mich diese Welt der Bischofskonferenz auch eine ganz neue Welt. Das heißt, die anderen Bischöfe kannte ich natürlich, wie man die Bischöfe kennt, wenn man in der katholischen Welt auch arbeitet. Und das heißt ja für mich auch, dass ich schon 20 Jahre auch dienstlich da unterwegs war. Von daher war ich aber nicht besonders vertraut mit den anderen Charakteren. Und das war, glaube ich, ein Vorteil, da auch neu einzusteigen, auch ein Stück in dieser bischöflichen Welt fremd zu sein und damit das einfach neu kennenzulernen.
Und wie läuft die Zusammenarbeit jetzt mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz? Dem sind Sie ja irgendwie zugeordnet, oder?
Also erstmal bin ich Generalsekretär der Bischofskonferenz und damit für alle Bischöfe auch zuständig. Okay. Aber natürlich, der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat die Aufgabe, das insgesamt zu organisieren. Von daher ist natürlich da ganz natürlicherweise ein enger Draht, wo es wirklich, manchmal ist das einfach viel Alltag, dann hat man sozusagen einen festen Rhythmus und manchmal muss es ziemlich schnell gehen. Also dass es einfach irgendwas kommt, irgendwas passiert und dann braucht man einfach einen kurzen Draht.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie müssen nicht nur mit dem Vorsitzenden gut zusammenarbeiten, sondern mit allen anderen Bischöfen. Und das sind ja einmal die Bischöfe der jeweiligen Diözesen und Erzdiözesen. Das sind 27 in Deutschland. Und dann kommen noch die Weihbischöfe dazu. Das sind ja auch Bischöfe. Das sind insgesamt 60 im Moment. Wie läuft das insgesamt? 60 ist ja keine kleine Gruppe.
Das ist keine kleine Gruppe. Und das ist erstmal noch natürlich, die Bischofskonferenz arbeitet mit Kommissionen. Das sind 14 Kommissionen und da läuft eigentlich die inhaltliche Arbeit wirklich auf einem guten und wirklich sehr intensiven, auf sehr intensive Art und Weise, dass da die Themen, die von Relevanz sind für die Bischofskonferenz, bearbeitet werden. Da gibt es jeweils Vorsitzende. Das sind also nochmal aus dieser Gruppe der Bischöfe nochmal diejenigen, mit denen man dann auch vielleicht nochmal stärker in Kontakt ist. Und dann gilt es, das gemeinsam vorzubereiten und zu gucken, wo sind die Themen. Im Moment, das ist öffentlich und von daher erzähle ich jetzt hier keine Geheimnisse, dass es durchaus Spannungen gibt, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie Kirche sich weiterentwickelt. Ich glaube, dass es das immer gab, auch durchaus verschiedene Positionen innerhalb der Bischofskonferenz, wo man so merkte, das ist auch nicht spannungsfrei. Das prägt im Moment die Situation sehr stark und auch einfach, dass das inzwischen auch in unserer medialen Welt einfach deutlich öffentlicher ist, als das vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Mhm. Und das da in dieser Situation zu stehen, das prägt natürlich auch meinen Alltag, zu sagen, ich bin da für alle auch Generalsekretärin.
Wie gut arbeiten Sie mit denen zusammen? Sind Sie mit manchen sogar per Du, mit manchen Bischöfen?
Ja, inzwischen, klar. Mhm.
Da gibt's also manche, mit denen kann man besser zusammenarbeiten oder die kennt man einfach auch besser, weil man mehr mit ihnen zu tun hat.
Die Frage des besseren Zusammenarbeits ist ja keine Frage der Ansprache, sondern und da muss ich sagen, es ist mit allen Bischöfen eine sehr gute Zusammenarbeit. Mhm. Und man weiß ja, wo man jeweils steht und dann ist es nicht immer eine Frage, teile ich die Meinungen, sondern wie bringen wir gemeinsam Dinge voran? Und es geht vor allen Dingen natürlich darum, auch in dieser Frage der unterschiedlichen Zielrichtungen auch zu schauen, und wo trifft man sich? Und ich würde mal sagen, jetzt in der Weltkirche ist das genau passiert in der Weltsynode. Dass es heute nicht darum geht, immer nur zu sagen, es gibt eine Meinung und alle sind da, das ist die eine heilige katholische Kirche, sondern man muss damit auskommen, dass es ein Spektrum gibt und dass es unterschiedliche Ansätze gibt. Und das muss katholische Kirche, glaube ich, nochmal stärker als andere, also andere Institutionen innerhalb unserer Gesellschaft, das müssen wir lernen. Und das heißt es auch auszuhalten, nicht nur mit denen wirklich intensiv im Gespräch zu sein, die die eigene Meinung vertreten. Und meine Meinung ist ja vollkommen unerheblich an der Stelle. Mhm.
Stichwort Weltkirche oder Weltsynode haben Sie gerade erwähnt. Das war die Versammlung jetzt im Vatikan auch, wo man auch an Tischen zusammengesessen ist, auch der Papst ganz normal dabei gesessen ist mit den anderen. Stichwort Weltkirche, da gab es ein Foto von Ihnen, das ist auch durch viele Medien gegangen. Wir blenden es mal ein. Da waren Sie im Vatikan zu Besuch mit einigen deutschen Bischöfen, haben dort die Dikasterien, also die sozusagen Ministerien des Vatikans besucht. Was denken Sie, wenn Sie so ein Foto sehen? Ja, immer Gruppenbild mit Dame wird drunter geschrieben oder sowas, ne? Also die viele Männer, viele Priester und Sie als einzige Frau.
Ich habe inzwischen akzeptiert, dass das ein Thema ist. Ich finde nämlich, eigentlich ist es kein Thema, sondern es kommt eine Gruppe in der Frage zusammen. Und dadurch, dass ich als Generalsekretärin solche Treffen auch vorbereite, bin ich bei diesen Treffen dabei. Also es ist etwas sehr Natürliches, aber es wird zum Thema. Und wenn da nur Priester stehen, dann fällt es nicht auf. Dann ist es eine homogene Gruppe. Wenn ich dabei stehe, dann denkt man immer, Moment mal, warum nur eine Frau? Und das ist etwas, das bewegt Menschen. Mich selber bewegt das ehrlich gesagt viel weniger, als ich merke, dass es andere Menschen bewegt und immer wieder thematisiert wird. Und ich mache es für mich sozusagen auch zu einem Motto, seht und sie bewegt sich. Also ich bin da und das ist gut.
Das heißt, Sie sind... Fühlen Sie sich vielleicht ein bisschen auch als Trendsetterin der Kirche oder eher als Feigenblatt?
Auf keinen Fall als Feigenblatt. Und das sind für mich nicht die Begriffe, sondern es geht darum, natürlich entwickelt sich Kirche und es braucht immer eine Generation, die die neuen Wege auch geht und neue Positionen einnimmt. Und wenn es diese Chance gibt, dann gilt es, dass es Menschen gibt, die diese Position auch dann ergreifen. Und dann gilt es, das einzuüben. Und das ist natürlich auch in so einem Setting des Vatikans, ist das dann gar nicht erstmal nur auch in solchen Gesprächen für alle total natürlich und so, sondern da gilt es auch erstmal die Rollen zu finden. Die Weltsynode hat uns ein Bild geschenkt, was wirklich auch nochmal ein Schritt war mit diesen runden Tischen, wo ganz klar war, da sitzen Menschen und es ist vollkommen egal in der Hierarchie, da sitzt ein Kardinal neben einer Ordensfrau, einem Laien aus allen Herren Ländern. Sie sitzen zusammen und reden gemeinsam über die Zukunft der katholischen Kirche. Das verändert etwas. Aber es braucht die Menschen und es braucht, dass ihnen dieser Platz gegeben wird. Der Papst hat gesagt, es ist eine Bischofssynode und trotzdem sitzen da andere Menschen dabei. Mhm.
Und dass sich im Vatikan was verändert, haben wir ja erst kürzlich erlebt. Es ist erstmals eine Frau zur Leitung eines Dikasteriums, also so eines Ministeriums im Vatikan berufen worden, die Ordensfrau Schwester Simona Brambilla. Die leitet jetzt das Ordensdikasterium, passt dann wieder. Aber da tut sich ja dann doch einiges.
Ja, also das ist genau der Punkt. Es war vor der Synode eine auch Ordensfrau, die in das Synodensekretariat berufen wurde als Untersekretärin. Jetzt ist es sogar eine Leiterin des Dikasteriums. Das ist ein Riesenschritt. Man merkt auch hier, es gibt wieder so Themen. Wie funktioniert das jetzt, wenn ein Kardinal in ihrem Dikasterium mitarbeitet? Wie funktioniert das dann mit den Hierarchien? Wer ist der Chef? Ja, und das ist ganz klar. Im Dikasterium ist sie die Chefin.
So what?
Und es wird funktionieren. Also, aber das ist ja eine Frage, wie die beiden sich verstehen, wissen wir ja nicht. Und dass es unter Umständen auch da eine Frage gibt. Aber erstmal wird von außen die Frage herangetragen, ist es möglich, dass ein Kardinal unter einer Ordensfrau arbeitet? Und diese Frage wird heute noch gestellt.
Aus Gründen, ne? Ich meine, wenn man.
Es hat natürlich seine Geschichte, weil das bisher immer so war. Das ist bei uns in Deutschland lange auch so gewesen, dass alle Führungspositionen durch Kleriker besetzt worden sind. Das hat sich lange geändert, weil auch die Frage natürlich von Mengen ist. Also wie viel Kleriker gibt es noch? Und die Bischöfe in Deutschland schon vor etlichen Jahren gesagt haben, wir wollen Frauen in Führungspositionen und sich da auch festgelegt haben, dass sie das fördern und deswegen sich die Struktur in den Ordinariaten auch schon maßgeblich verändert hat.
Haben Sie bei Ihrer Aufgabe jetzt oder auch vorher auch Klerikalismus erlebt? Also dass wirklich Kleriker so ja sich für was Besseres halten, einfach durch ihre Weihe als Priester?
Also Klerikalismus und wenn jetzt auch die Fragen, die Sie ja auch hineinspielen, die ja gestellt werden auch von Menschen, zeigt ja, dass Klerikalismus nicht nur eine Frage der Kleriker ist und deren, wie sie verhalten, die sich, sondern was ist auch die Erwartung von allen, also auch von Laien, im Zusammenspiel mit Klerikern? Auch
den Medien.
Auch von Medien, das ist ganz klar. Also von daher ist das natürlich anwesend so. Ich habe jetzt in der Zeit Tätigkeit als Generalsekretärin nicht so jetzt, dass ich sagen kann, so verletzende Situationen erlebt. Die habe ich aber in meiner beruflichen Laufbahn durchaus erlebt, in einer Tätigkeit als leitende Mitarbeiterin in einem Bistum. Also da gab es schon Situationen, auch in einer sehr krisenhaften Situation, die sehr grenzwertig waren auch für mich.
Und was haben Sie gemacht oder was tut sich da was? Oder?
Natürlich, also erstmal geht es natürlich auch darum, in solchen Situationen auch zu schauen, wo thematisiert man das. Es ist manchmal die Frage, kann ich an dieser Stelle bleiben auch? Und ich glaube, es geht darum, das auch gemeinsam zu lernen. Also es Und da merke ich auch immer, das geht nur gemeinsam von Klerikern mit allen anderen zusammen. Also es muss natürlich auch mal rückgespielt werden. Wo sind es Situationen und warum? Weil ich merke so, dass auch Erwartungen an Kleriker herangetragen werden und auch gar nicht gefragt wird, ob die die immer erfüllen wollen. Also und da gehört ein Miteinander dazu. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Also das haben die Bischöfe, die an der Weltsynode teilgenommen, gesagt, dass sie das auch da gelernt haben. Ja, und es ist gut da in einem anderen Setting. Und plötzlich ist es keine Frage mehr. Ist es ein Kleriker, der gerade spricht, oder ein ranghoher Kleriker? Also da ist, das bewegt sich. Und da bin ich ganz, ganz beruhigt im Moment, dass da wirklich sich die Kirche entwickelt.
Zu Ihrer Aufgabe gehören auch Kontakte zu anderen christlichen Kirchen. Wir haben hier mal ein Foto, da sehen wir Sie mit orthodoxen Würdenträgern. Wie werden Sie da wahrgenommen als Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz?
Also diese Wahrnehmung, das ist natürlich auch noch mal, da sind andere Kirchen, die orthodoxe Kirche ist da noch mal ganz anders aufgestellt. Ich merke das in unterschiedlichen Zusammenhängen, auch noch mal in der Kontakt zum Beispiel mit der evangelischen Kirche ist es noch mal anders. Da begegnen mir natürlich mehr Frauen, wobei manchmal in den Spitzenämtern dann doch wieder auch es gar nicht so ausgeglichen ist, wie es dort die Amtsstruktur ermöglichen würde. Ich merke es international und da ist es aber mehr, dass ich noch mal als Vertreterin einer deutschen Kirche wahrgenommen werde und da merke ich auch Vorbehalte einfach, zum Beispiel mit dem Thema synodaler Weg. Das ist dann viel stärker als die Frage, komme ich da als Frau? Sondern bin ich Vertreterin der deutschen Kirche und was macht die katholische Kirche in Deutschland da so? Das ist ein Thema, das nehme ich sehr deutlich wahr.
Synodaler Weg, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Das ist ein großes Thema gewesen oder ist es immer noch in der katholischen Kirche. Wir haben da auch ein Foto dazu. Da sieht man Sie bei der Organisation einer Sitzung des Synodalen Weges. Das war ein Gesprächsprozess zwischen Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also Laien und Bischöfe gemeinsam zu Zukunftsfragen. Was ist Ihre Aufgabe dort?
Zusammen mit dem Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Marc Frings, sind wir da auch die, da steht noch in der Satzung Sekretäre, Sekretärin, Sekretär, dieses synodalen Weges. Das heißt, wir müssen es auch da organisieren. Und das war ja etwas, wo die Bischöfe das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gefragt hat, geht ihr mit uns gemeinsam diesen Weg? Und da muss man immer sagen, Weltsynode und die Frage der synodalen Entwicklung ist etwas vollkommen anderes nochmal als der synodale Weg in Deutschland, weil der synodale Weg bei uns hat seinen Ursprung nicht in der Frage, wollen wir neue Gremienstrukturen, sondern wie reagieren wir auf die Situation, dass das System der Kirche Missbrauch ermöglicht hat. Das ist in Deutschland der Ursprung des synodalen Weges. Das muss man sich immer wieder klar machen, dass es da den Ursprung hat. Und natürlich sind dann die Fragen von Amtsstrukturen die natürlichen Themen an dieser Stelle, weil das natürlich etwas ist, zu sagen, wenn es sehr geschlossene Systeme gibt, und das sind natürlich dann klerikale Strukturen, dann ist das etwas, was nochmal bestimmte problematische Situationen fördert. Und an der Stelle, dieser Prozess ist jetzt in einer ersten Phase abgeschlossen. Es gab 5 Synodalversammlungen. Und jetzt gilt es, ernst zu machen, ein neues synodales Gremium zu kreieren für auf der Ebene der nationalen Ebene. Und das kennen wir in den Diözesen ein bisschen in unterschiedlicher Weise, in den verschiedenen Diözesen, in unseren Bistümern. Und jetzt gilt es, das nochmal auf der neuen Ebene auch zu gestalten. Und das ist sehr spannend. Und die Weltsynode hat an der Stelle natürlich guten Rückenwind gegeben, weil sie genau das fordert, nochmal zu sagen, es geht um ein Miteinander, auch auf nationaler Ebene.
Wobei das natürlich recht kritisch gesehen wird von einigen in der katholischen Kirche in Deutschland, aber auch aus dem Vatikan oder international, haben Sie ja schon gerade angesprochen, wird das schon durchaus kritisch beäugt, diese neuen gemeinsamen Gremien oder auch ja, Zusammentreffen.
Ja, aber es ist sehr interessant, weil die Kritik auf der internationalen Ebene ist ganz stark, dass da diese Grundthese, dass unsere bisherigen Strukturen Missbrauch befördern, das wird auf der internationalen Ebene noch nicht geteilt. Das ist immer noch, man sagt, es gibt Missbrauch, aber das sind einzelne Täter. Und es wird nicht wahrgenommen. Und das hat die MHG-Studie hier in Deutschland sehr deutlich gezeigt. Das war das wichtigste Ergebnis da. Es sind die systemischen Faktoren. Und es sind nicht nur Einzeltäter, wo man sagen muss, da muss man die schwarzen Schafe auch gucken, dass man dieses Problem bearbeitet. Sondern man muss das System anschauen. Und das wird international immer noch nicht in dem Maße, wie das durch unsere MHG-Studie und wie es in Deutschland jetzt anerkannt wird, von den Bischöfen auch zusammen mit dem Zentralkomitee Deutscher Katholiken, wird das noch nicht so geteilt. Und interessant ist ja, dass es dann große Vorbehalte gab gegen den synodalen Weg und gleichzeitig jetzt die Weltsynode sagt, ja, bitteschön, macht ein synodales Gremium auf nationaler Ebene. Da sagt man, ja, so what, das war doch genau das Ansinnen, dann auch ein Ergebnis der synodalen Beratungen hier in Deutschland, dass das sinnvoll ist. Und das kommt jetzt eigentlich gut zusammen. Und es gibt da keinen großen Konflikt mehr.
Aber dieser Anlass, wie Sie gerade sagen, dass das System natürlich auch das begünstigt hat, die sexualisierte Gewalt, wenn das noch nicht gesehen wird. Ja, und die MAG-Studie zum Beispiel liegt ja auch schon 7 Jahre zurück in Deutschland. Ist es dann nicht so aussichtslos, dass sich da nichts bewegt oder dass da diese Einsicht bei den anderen katholischen Kirchen in anderen Ländern nicht wächst?
Also eine bittere Erfahrung des Umgangs mit sexualisierter Gewalt ist, dass jedes System es wieder neu lernen muss. Es ist nicht so, dass wir sagen können, in einem Teil unserer Weltkirche hat man gemerkt, Achtung, da gibt's ein Problem und wir übertragen das auf die anderen Teile. Und das funktioniert ja noch nicht mal in Deutschland. Jedes Bistum muss für sich selber noch mal auch ja, diese Analysen machen. Das ist auch eine schmerzhafte Erfahrung an dieser Stelle, weil es viel schneller gehen könnte, aus Dingen zu lernen. Aber es gilt immer noch mal, wirklich an den einzelnen Stellen hinzuschauen. Und da will ich jetzt überhaupt nicht urteilen über auch Kirchen, und katholische Bischofskonferenzen in anderen Ländern, die das noch nicht in dieser Weise. Wir haben auch nicht auf andere Teile unserer Kirche geschaut, die dieses Thema schon vor uns auch aufgebracht haben. Also wir sind ja nicht der Anfang dieser Debatte. Mhm. Von daher, das wird zeitversetzt, aber es wird überall kommen.
Wenn man die Kirche von außen betrachtet, so, Sie haben es gerade angesprochen, dieser Missbrauchsskandal ist ein großes Thema, was zu einem großen Vertrauensverlust geführt hat. Wie sehen Sie dann auch aus Ihrer Position, und Sie haben jetzt einen Blick ins Innenleben der Bischofskonferenz und vieler Diözesen, wie geht's weiter mit der katholischen Kirche?
Also erstmal glaube ich, dass weiter so ein Thema bearbeitet werden muss, weil es müssen jetzt Konsequenzen folgen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir jetzt an einer Transformationsstufe sind in zweifacher Hinsicht. Nämlich einmal ist ganz klar, es gibt nicht erst durch Missbrauch ein Wegbrechen auch von Bindungen von Menschen, die ganz natürlich in eine katholische, in ein kirchliches Umfeld hineinwachsen. Diese Brüche sind aber häufig schon viel länger, als dass sie jetzt sozusagen sich in Zahlen ausdrücken. Das heißt, bisher sind Menschen schon auch nicht mehr gekommen, sie sind aber nicht ausgetreten.
Ohne auszutreten, ja.
Das heißt, wir wissen schon lange um diese schwindende Bindungsgeschichte. Jetzt sind wir auch nominell unter die 50% in Deutschland gefallen, jetzt von Christen, die sich in Kirchen engagieren und dort Mitglied sind. Und das verändert die eigene Rolle. Und ich glaube, diese Sache, das sagt auch eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die eigentlich die evangelische Kirche durchgeführt hat, wo wir so ein bisschen der Juniorpartner waren, aber zu sagen, ja, die Menschen sind weniger Mitglieder, aber sie erwarten immer noch etwas von Kirche. Und es heißt, diese Rolle anzunehmen. Und ich merke, wenn ich schaue, was sind die Themen, die jetzt wichtig sind, wir stehen jetzt gerade wieder auch in einer Situation in Deutschland, wo wir merken, wir sind gespannt darauf, wie die Wahlen jetzt sein werden, welche Ergebnisse wir da haben und wie Koalitionen in Zukunft sein werden. Dann ist es so, dass wir in dieser Situation stehen und sagen müssen, ja, was braucht es da? Es braucht vor allen Dingen Zusammenhalt. Mhm. Und es tritt ja nichts an diese Stelle der Kirche.
Ja. Sie werden dafür sorgen, dass es den Zusammenhalt hoffentlich weiter gibt an Ihrer Position, die Sie da einnehmen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war Beate Gillis, das Gespräch mit Beate Gillis, Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Das Gespräch können Sie auch noch mal als Podcast nachhören, zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 118 über die katholische Ordensfrau Marie-Pascale Röver, die Gott beim Chatten, beim Einkaufen oder in der U-Bahn entdeckt?